Hallo Lila.
Hallo Christoph.
Und willkommen zu einer neuen Episode von Treibhaus, dem Klimapodcast. Und auch in dieser Episode bleiben wir in Basel und fragen, wie dieser Kanton, diese Stadt es schaffen kann, bis ins Jahr 2037 klimaneutral zu werden.
Die Netto-Null-Treibhausgase bis 2037, das ist das Ziel. Und Basel ist da gewissermaßen eine Modellstadt, nicht nur für die Schweiz, sondern für ganz Europa und darüber hinaus. Aber bevor wir anfangen, habe ich noch ein zeitgemäßes Anliegen.
Und das wäre, Lila?
Am 8. März. Am 8. März stimmen wir ab über die Klimafonds-Initiative. Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich einladen, abstimmen zu gehen. Und wenn ihr das schon gemacht habt, dann ärgert doch eure Mitmenschen und bringt sie dazu, auch abstimmen zu gehen. Diese Initiative ist sehr wichtig, denn, wenn ich es kurz erläutern darf, die will einen Fonds von 0,5 bis 1% vom Bruttoinlandprodukt einrichten. Und dieser Fonds, der ist dazu da, den Übergang zu einer effizienteren und klimaneutraleren Energieversorgung zu ermöglichen. Der hilft bei Gebäudesanierungen, der hilft aber auch der Industrie, damit sie auf klimaneutrale Technologien umsteigen kann.
Die Klimafonds-Initiative will also die Mittel zur Verfügung stellen, um das zu tun, was eben dringend notwendig ist, um die Erderhitzung nicht über 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigen zu lassen und eben auch die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Und da frage ich mich, Lila, wie können Menschen überhaupt gegen eine solche Initiative sein?
Die Argumente gegen die Initiative, die kommen vor allem von rechts, aber auch aus der politischen Mitte. Und da geht es vor allem um Finanzfragen. Das wird häufig genannt, das ist zu teuer, das macht dann neue Schulden, die auf uns zukommen. Und die Schweiz, die tut ja eh schon genug für den Klimaschutz. Das brauchen wir gar nicht.
Obwohl ja Bundesrat und Energieminister Albert Rösti vor kurzem eingestehen musste, dass die Schweiz ihre Klimaziele für 2030, ich muss sagen, einmal mehr, verfehlen werde.
Genau, die Schweiz tut also nicht genug, wie Albert Rösti selber zugibt. Darum ist die Klimafonds-Initiative so wichtig. Das ist eine Beschleunigungsinitiative, die hilft, dass diese Dekarbonisierung, die es braucht, genug Mittel hat, damit die auch umgesetzt werden kann.
Und diese Transformation eben hin zu einer dekarbonisierten, also nicht mehr auf fossile Treibstoffe und Brennstoffe beruhenden Wirtschaft, diese Transformation, die braucht eben auch Ressourcen, sie braucht aber auch Lenkung. Und vielleicht ist ja das mit dem Lenken und mit dem staatlichen Steuern schon so etwas wie ein Hemmnis für ganz viele, da zuzustimmen.
Genau, du sprichst da so ein bisschen einen ideellen Grund an, warum man dagegen sein kann oder warum Leute dagegen diese Initiative sind. Nämlich, dass es eben ein großer staatlicher Eingriff ist, der nicht vereinbar ist mit einem freien Markt. Dazu würde ich jetzt mal antworten, ja, bis jetzt, in den letzten 40 Jahren, hat ja der freie Markt das auch nicht gelöst, das Problem. Und darum brauchen wir staatliche Leitplanken, wie wir sie ja auch zum Beispiel in der Landwirtschaft kennen, die ganzen Subventionen. Ja, Finanzfragen, es wird teuer, aber die Frage ist ja, können wir es uns überhaupt leisten, das nicht zu bezahlen? Denn wenn wir das nicht tun, wenn dieser Fonds nicht angenommen wird, dann verpassen wir auch den Anschluss an erneuerbare Energien, an Gebäudetechnik, die innovativen Produkte, gerade für die Baubranche, die werden halt dann woanders hergestellt und vermarktet und verkauft. Und die Klimaschäden werden größer und das wird auch nochmal richtig teuer.
Und da sehen wir ja, Lila, dass eigentlich die Schweiz in einer Art unendlichen Wiederholung drinsteckt, weil die Erfahrung, dass wir den Anschluss an neue Technologien verpassen, haben wir zum Beispiel mit der Solartechnologie schon gemacht. Während andere in die Solartechnologie investiert haben, haben die Schweizer Behörden weiterhin in die Atomtechnologie investiert und so weiter und so fort. Also die Klimafonds-Initiative wäre hier das Mittel, um das endlich mal zu korrigieren und die Schweiz auf einen zukunftsfähigen Pfad zu lenken.
Genau. Geht also unbedingt abstimmen und nervt alle, die um euch rum sind.
Ja, und damit sind wir ja auch beim Thema unserer heutigen Episode.
Treibhaus, der Klimapodcast mit Lila Gurtner
und Christoph Keller.
Ja, und willkommen in Basel. Basel ist ja nicht nur eine Fasnachtsstadt, sondern auch eine Wirtschaftsmetropole. Und wenn ich Wirtschaft sage, dann kommen mir sofort die beiden hohen Türme der Roche in den Sinn. Die prägen ja das Stadtbild doch sehr.
kommen mir auch sofort in den Sinn, aber du musst dir auch noch den Campus der Novartis dazu denken, das Hochhaus der Lonza, das Areal der Syngenta und dann gibt es noch hunderte Start-ups, gerade im Pharmabereich, in Basel-Stadt, aber auch in der Umgebung. Das sind mittlere und kleinere Betriebe.
Genau, das heißt, Basel hat dann eine ganze Spannbreite an globalisierten großen Konzernen, wie auch, vereinfacht gesagt, das lokale und regionale Gewerbe. Und das alles soll jetzt auch, eben wie es die Verfassung vorschreibt, dekarbonisiert werden, also keine Emissionen mehr ausstoßen. Heute schauen wir uns an, wie das gelingen soll.
Ja, vielleicht beginnen wir mit etwas Einfachem, mit einem Schreinereibetrieb. Der Schreinereibetrieb verarbeitet vor allem Holz in einer Schreinerei. Holz ist an sich schon klimaneutral. Und die SchreinerInnen, die beliefern mit einem Kleinlastwagen die Kundschaft. Hier zu dekarbonisieren ist ganz grob betrachtet nicht sehr kompliziert. Eben Holz ist klimaneutral. Der Strom in Basel stammt zu 100% aus erneuerbaren Energien und der Kleinlastwagen, über den ich gesprochen habe, der muss bis 2037 ersetzt werden und bis dahin wird es wohl nur elektrische Kleinlastwagen geben.
Genau, allerdings auch eine Schreinerei, die braucht noch mehr als nur Holz, die brauchen auch Nägel und Leim und Scharniere und Maschinen und die werden ja jetzt nicht alle in Basel hergestellt, sondern wie vieles zum Beispiel in China und da haben wir bereits ein Problem. Da sind wir nämlich bei den Lieferketten. Also Dinge, die außerhalb des Kantons produziert werden. Und die brauchen beim Transport und bei der Produktion sehr viel Energie. Und dabei wird sehr viel CO2 ausgestoßen. Und wenn ich an die Lieferketten denke in Basel, dann denke ich vor allem auch an die Pharmaindustrie.
Ja, Lila, und da wird es jetzt richtig interessant, weil wir wissen, historisch hat die Pharma in Basel früher sehr viel produziert, vor Ort. Das ganze Kliebeck-Areal war ein Produktionsstandort, da wurden Medikamente hergestellt. Entsprechend haben auch die Schlote geraucht in Basel und die Luft war schlecht. In der Zwischenzeit sind große Teile oder fast alle Produktionsbereiche ausgelagert worden, eben in Märkte außerhalb der Schweiz, außerhalb von Europa und ein großer Teil eben nach Fernost.
Ja, die Pharmaindustrie, die hat einen sehr großen Anteil an der Schweizer Wirtschaft. Die Pharmaindustrie erwirtschaftet fast 10% des Bruttoinlandsprodukts der Schweiz, generiert über die Hälfte aller Exporte und in Basel arbeiten über 16.000 Menschen in der Pharmaindustrie.
Also das ist ein bedeutender Wirtschaftssektor. Der generiert viel Umsatz, der produziert viel, der gibt auch viel Arbeitsplätze, aber dieser Sektor produziert auch eine ganze Menge, du hast es schon angesprochen, Lila, eine große Menge Treibhausgase.
Genau, da gibt es Schätzungen, dass die Schweizer Pharmaindustrie 2023 für rund 27 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verantwortlich war. In der Schweiz ist der jährliche Pro-Kopf-Ausstoß konsumbasiert 12 Tonnen, der muss runter auf eine Tonne. Und 27 Millionen Tonnen, das entspricht 2/3 von dem, was alle Personen und Unternehmen in der Schweiz pro Jahr ausstoßen.
Also ich wiederhole nochmal, die Pharmaindustrie der Schweiz allein erzeugt so viel CO2 und weitere Treibhausgase wie 2/3 der Bevölkerung der Unternehmen in der Schweiz.
Genau, das meiste davon passiert global. Weltweit ist die Pharmaindustrie für 4-5% der Treibhausgase verantwortlich.
Das heißt für die Stadt Basel, wenn ich dir zuhöre, Lila, die Pharmaindustrie, die ist ja auf Stadtgebiet und auch in der Umgebung, in den anliegenden Kantonen, vor allem mit innovativen, spektakulären Bauten präsent, dem Rossturm und dem Novartis Campus und auch mit sehr modernen Laboranlagen, die alle auf dem neuesten Stand der Technik sind und sehr effizient aufgebaut sind. Das alles gibt so etwas den Anschein von clean und ressourcenschonend. In Wahrheit aber ist die Pharmaindustrie ein Global Polluter.
So ist es. Unser Kollege Samuel Schläfli hat deshalb mal genauer nachgefragt. Und zwar bei Matt Bond. Matt Bond ist Chief Operating Officer bei Small World Consulting. Und 2024 hat sich Matt Bond für die Republik und für den SRF die Scope 3 Emissionen der Pharmaindustrie in der Schweiz mal genauer angeschaut.
Ja, und damit wir das alles gut verstehen, müssen wir uns in Erinnerung rufen, was Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen eigentlich sind.
Genau. Scope 1 Emissionen sind die direkten Emissionen, also in der Fabrik oder wenn ich zu Hause meine Ölheizung anschmeiße. das sind einfach die direkten Emissionen. Scope 2 sind Emissionen, die entstehen, wenn Energieträger, also zum Beispiel eben das Heizöl, gefördert werden und transportiert werden. Und Scope 3 sind Emissionen, die aus der Lieferkette von einem Unternehmen stammen. Also alles, was mit Transport, mit eingekauften Waren und Reisen zu tun hat.
Samuel wollte zuerst von Matt Bond wissen, welches die wichtigsten Erkenntnisse dieser Analyse, die er für SRF und für die Republik gemacht hat, waren.
So, on to your actual question, using that model, we looked at the Scope 1, 2 and 3 emissions of the pharmaceutical industry.
Mithilfe eines Modells haben wir die Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen der pharmazeutischen Industrie in der Schweiz berechnet. Dabei zeigte sich, dass 99% der Emissionen der Schweizer Pharmaindustrie Scope 3 Emissionen sind, also in der Lieferkette entstehen. Das hat mich wirklich überrascht. 90% hätte ich erwartet, aber nicht 99. Das ist wirklich extrem. Und etwa 80% der Emissionen, die fallen im Ausland an. Der Rest, also 19%, fallen auf Zulieferunternehmen aus der Schweiz an. Beispielsweise würde ein Schweizer Logistikunternehmen, das im Auftrag von Roche und Novartis Arzneimittel transportiert, ebenfalls zu diesen 19% gehören. Und nur gerade 1% der Emissionen fällt tatsächlich an den Schweizer Standorten der Pharmaindustrien an.
Matt Bond, 99% der Emissionen der großen Pharmaunternehmen hier in Basel, also von Roche und Novartis, fallen nicht direkt beim Unternehmen selbst in der Stadt an, sondern irgendwo entlang einer endlos langen Lieferkette. Roche arbeitet laut eigenen Angaben mit rund 56.000 Zulieferern zusammen. Bei Novartis sind es sogar über 130.000. Wo genau fallen denn diese Emissionen an?
So, the largest sectors that contribute to the emissions in the Swiss pharmaceutical industry's supply chain are electricity generation.
So der größte Verursacher von Emissionen in der Lieferkette der Schweizer Pharmaindustrie ist die Stromerzeugung. Das schließt zum Beispiel auch den Stromverbrauch eines chinesischen Unternehmens ein, das ein kleines Bauteil für die Pharmaindustrie herstellt. Rund 15% der Emissionen stammen vom Strom aus Kraftwerken. Die nächstgrößte Emissionsquelle sind die Chemikalien. Das ist wohl wenig überraschend, weil das sind die chemischen Vorprodukte, die in die Arzneimittel und pharmazeutischen Produkte einfließen. Sie machen aber tatsächlich nur etwa 12% des Gesamtvolumens aus. Es gibt dann noch viele weitere Faktoren, die in die Lieferkette einfließen, aber eine weitere große Emissionsquelle mit etwa 12% ist der Lufttransport. Das sind also allein die Emissionen von Flugzeugen, die Waren für die Pharma transportieren, von den Produkten in den Lieferketten bis hin zu den Managern der Unternehmen, die zu Geschäftsmeetings in aller Welt reisen. Der Transport auf dem Seeweg folgt dann mit etwa 8% des Gesamtvolumens und rechnet man also alle Transportarten zusammen, Luft-, Wasser- und Landtransport, so macht dies fast ein Viertel der Gesamtemissionen der Lieferkette aus.
Matt Bond, Sie hat mir gesagt, dass Sie selbst überrascht waren, dass ganze 99% der Emissionen der Pharmaindustrie Scope 3 sind. Hat Sie bei der Analyse sonst noch etwas überrascht?
The other thing that probably did surprise me was quite how big a chunk of the emissions transport was in general. When you think of, there are some industries where you really think, oh yeah, transport, that's surely a really big part of it.
But in my head, mich hat erstaunt, wie groß der Anteil des Transports ist. Natürlich gibt es Branchen, bei welchen das offensichtlich ist, aber bei der Pharmaindustrie ging ich nicht davon aus, dass dies ein großer Teil sein würde, weil die Pharma produziert ja nicht ein Gut, das besonders schwer ist. Wenn man nun aber Land-, Wasser- und Lufttransport zusammenrechnet, ist das der größte Teil der Emissionen. Und Luftfracht, Flugfracht, war natürlich der größte Anteil. Viele Komponenten und Medikamente müssen in genau regulierten Bedingungen transportiert werden, zum Beispiel in Kühlketten. Weil das leichter umzusetzen ist auf schnellen Transportwegen, ist der Industriestandard im Moment, dass diese Dinge per Luftfracht transportiert werden. Aber im Bereich der Luftfracht könnte tatsächlich ein Wandel einen sehr großen Impact haben. Die Branche steht hier vor einer enormen Herausforderung bei der Dekarbonisierung. Der Wandel in der Luftfracht ist sehr langsam und selbst wenn morgen ein besonders emissionsarmes Flugzeug auf den Markt käme, wäre das aufgrund der langen Austauschzyklen erst in Jahrzehnten branchenweit üblich.
Auf welcher Stufe von Zulieferern entstehen denn die meisten Emissionen? Und haben die Unternehmen überhaupt einen Überblick über alle Zulieferer?
The way the method works means that you could see the first tier of the supply chain, so the people that the companies that a pharmaceutical company directly pays for a product, were a considerable source of the emissions.
Die Unternehmen wie Roche oder Novartis kennen oft nur die Zulieferer der allerersten Stufe, also ihre direkten Lieferfirmen, mit denen sie in Kontakt stehen. Nur etwa 15% der Emissionen stammen aus dieser ersten Stufe, also dort, wo der Kontakt überhaupt hergestellt wird. 85% stammen dann aus den anderen, den vorgelagerten Stufen, denn grundsätzlich ist es so, dass in den weiteren Stufen oft die größten Emissionen anfallen. Auch weil in den Ländern, wo diese Unternehmen tätig sind, zum Beispiel in China, oft weniger strikte Umweltauflagen gelten. Gerade in Branchen wie der Pharmaindustrie mit ihren komplexen Lieferketten wird das volle Ausmaß erst sichtbar, wenn man alle Stufen bis hin zu den weit entfernten Zulieferern berücksichtigt.
Bei dieser extremen Komplexität, bei all diesen Emissionen, die bei Subunternehmen von Subunternehmen von Subunternehmen entstehen, was können Unternehmen da aktiv tun, um die Emissionen zu reduzieren, die in ihrer Lieferkette entstehen?
Yeah, so it's a good question of sort of how does a company engage with that? What can they do with that information? And do they even know? So the method.
Ja, es ist eine gute Frage, wie ein Unternehmen damit umgeht. Was können Sie mit diesen Informationen anfangen und wissen Sie es überhaupt? Die meisten Unternehmen, die Scope 3 gut messen, erfassen die Emissionen aus all diesen Spitzenbereichen in ihren Berichten und den Zahlen, die sie zu reduzieren versuchen. Doch wie sie tatsächlich handeln, ist schwierig. Pharmaunternehmen können zum Beispiel Formulare an alle Lieferanten verschicken, in denen diese gebeten werden, über ihre Emissionen, über ihre Maßnahmen dagegen und über ihre Ziele zu berichten. Tatsächlich wäre das der erste Schritt, einfach mal bei den Zulieferern anzufragen, Transparenz zu schaffen und dann konkrete Ziele festzulegen. Ein Unternehmen kann festlegen, dass es nur mit Lieferanten zusammenarbeitet, die sich Emissionsreduktionsziele gesetzt haben oder nachweislich die Emissionen reduzieren. So werden letztendlich auch die Zulieferer des Pharmaunternehmens einbezogen und zur Dekarbonisierung angehalten. Und dadurch dringt die Botschaft entlang der gesamten Lieferkette nach oben bzw. nach unten. Ein Beispiel dafür ist das nationale Gesundheitssystem NHS in England. Das NHS hat sich sehr strikte Dekarbonisierungsziele für Lieferketten gesetzt und sie verlangen von ihren Zulieferern, über ihre Emissionen zu berichten und zu zeigen, was sie für ihre Dekarbonisierung tun.
Wenn wir hier in Basel schauen, wenn Roche und Novartis über ihre Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit berichten, dann geht es meistens um energieeffiziente Gebäude oder Strom aus erneuerbaren Ressourcen für den Betrieb der Bürogebäude hier in Basel. Es geht also um diejenigen 1% der Emissionen, die tatsächlich auf Stadtgebiet anfallen. Ist es denn so, Matt Bond, dass Unternehmen vor allem ihre Erfolge bei Scope 1 und 2 kommunizieren und meist zu Scope 3 schweigen?
It does sometimes happen. And as I said, sort of historically, it definitely was the case. I think it is getting better. There is more.
Ja, das kommt bis heute noch vor. Und in der Vergangenheit war das oft der Fall. Ich denke, es wird besser, da es mehr Transparenz gibt. Das liegt zum Teil an den Offenlegungspflichten für große Organisationen oder an der Teilnahme an freiwilligen Offenlegungsprogrammen. Unternehmen werden ermutigt oder, sofern sie teilnehmen, verpflichtet, ihre Scope 3-Emissionen offenzulegen. Dennoch sieht man oft Diagramme, die beispielsweise einen positiven Dekarbonisierungspfad zeigen, aber mit einem kleinen Sternchen versehen sind, das darauf hinweist, dass sie Scope 1 und Scope 2 Emissionen umfassen. Man kann verstehen, dass diese Bereiche getrennt betrachtet werden müssen, da für Scope 1, 2 und 3 unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden können. Wie die Daten aber zeigen, muss bei Netto-Null-Zielen der Fokus auf Scope 3 liegen. Gemäß der strengen Definition von Netto-Null muss ein Unternehmen, das sich dazu verpflichtet, Scope 1, 2 und 3 und den gesamten vorgelagerten Bereich von Scope 3 abdecken und in allen Bereichen Emissionsreduzierungen vornehmen.
Scope 3 Emissionen offen zu kommunizieren und Transparenz zu schaffen, wäre also bereits wichtig. Danach stellt sich aber natürlich die Frage, was können die Unternehmen dann genau tun, um diese Emissionen, die meist weit weg vom eigentlichen Kerngeschäft anfallen, zu reduzieren?
There's lots of different levers that need to all sort of be pulled at the same time to have a significant emissions reduction. You can reduce the demand in your supply chain.
Es gibt viele verschiedene Hebel, die gleichzeitig betätigt werden müssen, um eine signifikante Emissionsreduzierung zu erzielen. Man kann beispielsweise die Nachfrage in der Lieferkette reduzieren. So können Sie Prozesse effizienter gestalten, Abfall reduzieren oder ein Design so anpassen, dass Sie weniger Material beschaffen müssen. Das ist eine Möglichkeit und oft ist es am einfachsten, einfach weniger von etwas zu verbrauchen, sei es Energie, Material oder Dienstleistungen. Alternativ können Sie Ihren Bedarf an einen Lieferanten verlagern, der Ihnen dasselbe Produkt mit geringeren Emissionen liefern kann. Dazu müssen Sie verschiedene Unternehmen recherchieren und deren Daten auswerten, um herauszufinden, wer Ihre Anforderungen emissionsärmer erfüllen kann. Oder Sie können Ihre bisherigen Produkte durch emissionsärmere Alternativen ersetzen. Sie könnten beispielsweise Ihre Produkte aus emissionsärmeren Materialien herstellen lassen oder Ihre Logistik womöglich vom Luft- auf den Seeweg verlagern. Und darüber hinaus gibt es viele verschiedene Möglichkeiten für unterschiedliche Unternehmen, aber im Allgemeinen lassen sich solche Maßnahmen ergreifen.
Es braucht also einen klaren Willen zum Handeln von Seiten der Pharmaunternehmen. Doch dieser Wille kommt ja oft nicht einfach von selbst. Inwiefern ist deshalb auch politischer Druck notwendig? Und wie wirkt sich da der aktuelle politische Backlash im Klimabereich, vor allem in den USA, aber auch in Europa, auf die Ziele und Anstrengungen der Unternehmen aus?
Yeah, it's something that's very apparent in companies that we work with about sort of their uncertain about.
Nun ja, das ist etwas, was wir bei Unternehmen sehen, mit welchen wir zusammenarbeiten, dass sie aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage sehr unsicher sind in Bezug auf ihre Dekarbonisierungsstrategie. Unternehmen bevorzugen Planungssicherheit und möchten langfristig auf der Grundlage klarer Signale von Regierung und Regulierungsbehörden planen können. Und das genau ist aktuell nicht der Fall. Viele Unternehmen erkennen weiterhin an, dass die klimatische Krise sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen kein Thema ist, das einfach verschwinden wird. Entweder wir handeln dagegen und die Auswirkungen werden zwar weiterhin groß sein, aber wir werden sie zumindest reduziert haben, oder wir handeln weniger und die Auswirkungen werden dramatisch und deutlich schlimmer sein. Das ist die Logik, die heute eingesehen wird. Ob wir also jetzt oder später uns damit auseinandersetzen, die Klimakrise wird weiterhin ein wichtiges Thema bleiben und nicht von der Bildfläche verschwinden. Viele Unternehmen praktizieren das und ja, da gibt es jetzt auch eine Gegenbewegung. Ich bin kürzlich auf den Begriff Greenwashing gestoßen. Greenwashing ist uns als Bezeichnung für Unternehmen, die ihre Klimaschutzmaßnahmen übertreiben, bestens bekannt. Greenwashing dagegen beschreibt Unternehmen, die ihre Klimaschutzmaßnahmen bewusst herunterspielen, weil sie wissen, dass Handeln für ihren Geschäftserfolg unerlässlich ist und gleichzeitig wollen sie aber auch nicht zur politischen Zielscheibe werden.
Matt Bond, können denn die Methoden für die Berechnung der Emissionen in den Lieferketten auch für ganze Städte angewendet werden, also zum Beispiel für die Stadt Basel.
The general kind of principles that you apply to organizations apply here as well, that you can count just the sort of direct emissions that come from an area or a city. So that would be
Die allgemeinen Prinzipien, die für Organisationen gelten, lassen sich auch hier anwenden. Man kann beispielsweise die direkten Emissionen eines Gebiets oder einer Stadt erfassen und für eine Stadt ließe sich zum Beispiel der Stromverbrauch auch relativ einfach ermitteln. Man könnte die direkten Emissionen von Heizkesseln und dem Verkehr innerhalb einer Stadt erfassen. Um aber alle Aspekte, insbesondere den sogenannten Scope-3-Bereich der Stadt, vollständig zu berücksichtigen, muss man den gesamten Konsum in der Stadt einbeziehen. Wenn also jemand in Basel etwas kauft, werden die Emissionen gezählt, die bei der Herstellung dieses Produkts entstanden sind, selbst wenn es beispielsweise in China oder in einem anderen Kanton produziert wurde. Wenn es um Unternehmen geht, stellt sich die Frage, was zu berücksichtigen ist. Grundsätzlich haben die Unternehmen, die den Basler Richtlinien unterliegen, großen Einfluss und tragen eine enorme Verantwortung für Emissionen. Daher sollten diese Emissionen in irgendeiner Form erfasst werden, sei es durch Einordnung in die Kategorie Scope 3 oder durch eine andere Kategorisierung.
Zum Schluss noch, was können wir als Stadtbewohnerinnen, als Pharma-Mitarbeitende oder Klimaengagierte tun, um Unternehmen wie Roche und Novartis dazu zu bringen, sich ihren enormen Emissionen in der Lieferkette anzunehmen und konkrete Maßnahmen zu treffen, um diese zu reduzieren?
We quite often get asked by people what the individual actions that they should be taking are. Should they be?
Ja, wir werden oft gefragt, was eine Person persönlich tun kann. Und die Antwort ist natürlich, jeder und jede und alle sollten versuchen, ihren persönlichen Fußabdruck so gut wie möglich zu reduzieren. Der größte Einfluss, den Menschen oft ausüben, liegt jedoch darin, wie sie ihren Einfluss geltend machen, sei es durch ihre Wahlentscheidung, durch ihren Beruf, durch einen Einfluss auf die Verantwortlichen. Und da ist eben jeder und jede, der oder die bei Novartis oder Roche arbeitet, mit einer gewissen Macht ausgestattet. Er oder sie hat einen gewissen Einfluss auf das Unternehmen und sei dieser Einfluss auch noch so gering. Ja, und natürlich gibt es auch das zivilgesellschaftliche Engagement. Proteste, Druck auf Unternehmen durch persönliche Aktionen, selbst das Versenden eines Briefs, in dem eine Person die Unzufriedenheit ausdrückt, oder das Sammeln von Unterschriften für einen entsprechenden Antrag, all das trägt dazu bei, Druck auszuüben und den Firmen, den Unternehmen zu zeigen, dass sie insbesondere im aktuellen politischen Klima nicht ausreichend handeln.
Ja, ganz schön komplex das Ganze. Besonders spannend fand ich, dass die Firmen eigentlich offenbar gern Planungssicherheit haben. In Folge 1 der Basel-Serie haben wir ja darüber gesprochen, dass eine Netto-Null-Strategie, wie die von Kopenhagen zum Beispiel, genau so einen gemeinsamen Rahmen und eine Stoßrichtung vorgibt. Also genau diese Planungssicherheit eigentlich geben kann.
Ja, und angesichts der enormen Menge an Treibhausgasen, die sich da ansammeln, gerade bei der Pharma, ist, glaube ich, eben diese Planungssicherheit ganz zentral. Und deshalb hat ja der Kanton Basel-Stadt auch beschlossen, in der eigenen Klimastrategie nicht nur die Scope 1 und Scope 2 Emissionen zu berücksichtigen, sondern eben auch eine Strategie auszuarbeiten für diese Scope 3 Emissionen. Und die sind natürlich, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, oder können wir, glaube ich, jetzt schon sagen, ein großes Politikum, weil da natürlich auch all unsere Konsumentscheidungen mit drin sind. Also nicht nur die Lieferketten der Pharmaindustrie, sondern eben auch unsere ganz persönlichen Konsumhaltungen.
Genau, das sieht man ja daran, dass zum Beispiel der Pro-Kopf-Ausstoß in der Schweiz pro Person 4 Tonnen sind pro Jahr, aber der konsumbasierte Ausstoß pro Kopf sind 12 Tonnen, also dreimal mehr. Scope 3 einzubeziehen, hätte also zumindest das Potenzial, eine Wirkung auch jenseits der Kantonsgrenzen zu haben. Also ähnlich wie die NHS in England würde eine Losung aus der Schweizer Pharmaindustrie viele verschiedene Firmen beeinflussen. Und zweitens kann dieses Einbeziehen von Scope 3 auch eine gewisse Planungssicherheit für alle Firmen geben.
Und ich glaube, Planungssicherheit, zu wissen, wohin die Reise geht, das ist eben ein sehr großer Hebel für die Veränderung. Und dieser Hebel, diese Planung der Zukunft, einer dekarbonisierten Zukunft, das ist eben etwas, das auf allen Stufen passieren kann und muss. Ich sage es ein bisschen polemisch, vom eigenen Haushalt, von den eigenen Entscheidungen, die ich treffe in meinem Haushalt, eben bis zu den Investitions- und Lieferkettenentscheidungen eines Pharmakonzerns.
Ja, lass uns doch aber auch nochmal drüber sprechen, was jenseits der Pharma, also jenseits der sogenannten Life Sciences in Basel noch so passiert im Bereich Wirtschaft und wie das auch zusammenhängt mit dem, was die Pharma tut.
Ja, und da gibt es eine Organisation in Basel, die hier versucht, so etwas wie Laborsituationen bzw. Innovationsstrategien zu entwickeln. Die Organisation heißt Basel Circular und ist eine Private-Public Partnership. Sie wird getragen von einer Stiftung und vom Kanton Basel-Stadt und hat zum Ziel, hier vor Ort, also in der Stadt Basel, die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Ich habe mit der Geschäftsführerin, mit Carol Tornay, ein Gespräch geführt. Carol Tornay ist Nachhaltigkeitsexpertin und Spezialistin für zirkuläre Ökonomie. Und ich habe sie zunächst gefragt, wie es denn zur Gründung von Basel Circular gekommen ist.
Die Träger von Basel Circular sind der Kanton Basel-Stadt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Eckenstein-Geigi-Stiftung. Und auf den ersten Blick erscheinen die beiden Organisationen ja ziemlich unterschiedlich. Auf der einen Seite der Kanton und auf der anderen Seite die Stiftung. Aber wenn man genau hinschaut auf den zweiten Blick, ist es wirklich ein sehr guter Match. Denn die beiden haben dieselbe Leidenschaft. Die Basler Wirtschaft ist der Garten von den beiden Organisationen. Also sie möchten beide, dass dieser Garten, die Basler Wirtschaft, gut gedeiht, dass die Wirtschaft einen gesunden Nährboden hat, dass es ein gesundes Ökosystem gibt. Und sie teilen diese Leidenschaft fürs Gärtnern und deshalb haben sie sich zusammengefunden und gesagt, wir wollen unsere Synergien nutzen und gemeinsam wirklich einen starken und zukunftsfähigen Garten kreieren.
Einen starken und zukunftsfähigen Garten mit Blick auf ein nachhaltiges Wirtschaften in dieser Stadt Basel.
Genau. Es geht primär darum, die Basler Wirtschaft auf ein solides und zukunftsfähiges Fundament zu stellen. Und da spielt die Kreislaufwirtschaft eine große Rolle dabei.
Stichwort Kreislaufwirtschaft, das ist ja so ein bisschen ein Modewort geworden. Deshalb meine Frage, Carol, was versteht ihr denn ganz genau unter Kreislaufwirtschaft?
Kreislaufwirtschaft ist ein extrem wichtiger Teil auf dem Weg zu diesem soliden, zukunftsfähigen Fundament. Und Kreislaufwirtschaft beginnt bereits beim Design eines Produktes. Denn beim Design wird über den Großteil des Ressourcenverbrauchs bestimmt. Über 80% werden beim Design dieses Produktes bestimmt. Und wenn man jetzt vielleicht einen kleinen Vergleich macht und sich das Design eines Produktes wie ein Drehbuch vorstellt und wenn bereits im Drehbuch schon zu Beginn steht, dass die Hauptfigur am Ende in den Abfall gelangt, ist dieser Film ja ziemlich öde. Das heißt, wenn wir ein gutes Drehbuch haben wollen, einen guten Film haben wollen, möchten wir ja, dass am Ende nicht alles ganz zu Ende ist, sondern wir möchten, und das lieben einige unter uns sehr, wir möchten, dass es eine Fortsetzung gibt dieses Films. Und um zurückzukommen auf das Produkt soll dementsprechend möglichst langlebig sein, möglichst reparierbar sein, wiederverwendbar oder wiederverwertbar. Ganz kurz gesagt, ich sehe Kreislaufwirtschaft als Lösung respektive als Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft.
Jetzt kann ich mir das gut vorstellen, Carol, für einen Schreinereibetrieb, für einen lokalen Produzenten, sage ich mal, von lokalen Produkten, welcher Art auch immer. Aber wir haben es hier in Basel ja mit einer globalisierten Wirtschaft zu tun. Also der größte Teil der Wertschöpfung passiert in der globalen Wirtschaft. Wie wendet ihr jetzt dieses Konzept, das du so anschaulich und bildhaft beschrieben hast, auf die globale Wirtschaft an?
In Basel, also die Wirtschaft ist ja einerseits divers, aber sie besteht zu einem großen Teil in Basel. Über 99% sind KMU. Das heißt, die KMU sind das Rückgrat der Basler Wirtschaft. Gleichzeitig gibt es, und das ist der andere sehr relevante Teil, gibt es große international tätige Unternehmen, die in Basel ansässig sind. Und ich möchte noch einen Vergleich wagen. Es ist wie eine Fußballmannschaft. Wenn der FC Basel international tätig ist, wie auch eine Roche Novartis international tätig sind, sie haben in Basel den Hauptsitz und sie trainieren sozusagen in Basel. Das heißt, wenn die dann wirklich gut abschneiden, auch in diesen internationalen Spielen, dann schaut dann die Welt hin und sagt, oh, wo haben sie trainiert, mit wem haben sie trainiert und wie sind sie zu diesem guten Resultat und zu diesem guten Team gekommen? Und das ist so ein bisschen die Analogie. Uns ist klar, also Basel Circular, wie der Name sagt, fokussiert sich ganz klar auf Basel. Aber wir möchten hier in Basel konkrete Dinge ausprobieren, die dann aber auch als Modell dienen können für andere Regionen, andere Länder und so weiter.
Und diese Modellprozesse, Carol, wie muss ich mir die vorstellen? Was ist da euer Angebot? Mit was für Konzepten und mit was für Vorstellungen arbeitet ihr?
Konkret, wenn wir beispielsweise im Bereich Bauwirtschaft schauen, wir probieren Dinge neu zu denken und neue Dinge auszuprobieren. Konkret schauen wir Basel als riesiges Materiallager an und wir möchten der Bauwirtschaft in Basel helfen, diese Schätze zu bergen zum richtigen Zeitpunkt. Und wir gehen da auch, ich sage jetzt mal, neuartige Wege. Also wir einerseits braucht es ja die technischen Entwicklungen, dass es überhaupt möglich ist. Es braucht entsprechende Tools, Prozesse, was auch immer. Aber was wir jetzt zusätzlich gemerkt haben und was wir dabei sind anzugehen, ist, es braucht auch die entsprechende Nachfrage. Und ganz konkret in der Bauindustrie haben wir deshalb entschieden, dass wir die BestellerInnen zusammenbringen wollen und mit ihnen darüber sprechen wollen, was es braucht, um die Bauwirtschaft wirklich zu transformieren. Und das, ich finde, es braucht beides, oder? Es braucht die Produkte, die Möglichkeiten, die technologischen Entwicklungen, aber es braucht auch die entsprechende Nachfrage. Und deshalb hoffen wir, also wir haben das erste Gespräch mit diesen Unternehmen geführt und das war sehr spannend. Und wir hoffen natürlich dadurch, wenn wir in Basel ein solches Beispiel aufzeigen können, dass das dann auch weitergetragen wird.
Also Basel als Materiallager, das heißt, dass in Sachen Produkte, in Sachen Ressourcen bei der Bauwirtschaft Basel quasi stets aus den eigenen Ressourcen schöpfen würde.
So weit wie möglich, ja. Also es macht ja auch Sinn, aus Klimaschutzgedanken die Transportwege möglichst zu minimieren. Und damit man nicht Eisen nutzen muss, das in China geschmolzen wurde und dann von dort bis nach Basel transportiert wurde, ist es viel sinnvoller, wenn es ein Gebäude gibt, das Eisenbauteile hat, die nicht mehr gebraucht werden, dass man die nutzt.
Genau. Das ist die Bauwirtschaft. Das andere ist, dass ihr euch fokussiert auf die Life Science. Da stelle ich mir diesen Kreislauf, diese Zirkularität doch ein wenig komplizierter vor.
Ja und nein. Also du hast völlig recht. Also die Life Science, das ist eine globale Industrie. Und es gibt dort in diesem Bereich extrem komplexe Lieferketten. Und im Bereich Life Science hatten wir das Glück, dass es bereits einen Verein gibt. Den Verein Go Circular in Life Sciences, der sich auch zum Ziel gesetzt hat, Zirkularität, insbesondere in der Life Science Industrie voranzutreiben. Und mit ihnen zusammen haben wir eine Analyse gemacht und die Analyse beinhaltet eine Auslegeordnung von verschiedenen Themen, möglichen Maßnahmen und bei uns geht es immer darum, herauszufinden, wo kann man ansetzen, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen. Und ich sehe das manchmal wie so ein großes Spinnennetz und irgendwo muss man ziehen, damit sich dann das ganze Netz bewegt oder vielleicht an zwei Fäden oder mehrere Fäden. Aber wenn man da am richtigen Ort zieht, dann bewegt sich was. Und das ist unsere Herangehensweise. Und wir haben im letzten Sommer diese Analyse publiziert. Und das ist etwas, was ich wirklich auch spannend fand. Es war nicht nur eine Recherche, die jemand im stillen Kämmerlein gemacht hat, sondern bei der Ausarbeitung von dieser Analyse, diesem Bericht, gab es wirklich auch ein umfassendes Stakeholder Engagement. Das heißt, sie haben verschiedene Unternehmen eingeladen, sie haben auch eng mit der Fachhochschule zusammengearbeitet, um das Ganze schon von Anfang an breit abzustützen und auch Rückmeldungen einzuholen, welche Maßnahmen priorisiert werden sollen. Und wir sind jetzt dabei, in die Umsetzung überzugehen. Also wir möchten gemeinsam mit diesem Verein Go Circular in Life Science erste Pilotprojekte, oder ich möchte es lieber Experimente nennen, anzustoßen. Ganz konkret geht es um Themen wie Lösungsmittelrecycling oder Einwegplastik. Also wenn man sich ein Labor vorstellt, oder? Früher war nach einer Stunde Nutzung, war das alles Sondermüll. Und wir möchten jetzt die verschiedenen Organisationen, die zum Teil oder zum größten Teil auch Konkurrenten sind, an einen Tisch bringen, um zu überlegen, wie kann man ein gemeinsames Rücknahmesystem entwickeln und was muss man machen, dass diese kontaminierten Produkte, Stoffe, was auch immer, wieder aufbereitet werden.
Das Ganze ist ja eingebettet in ein Ziel, das in der Basler Verfassung eingeschrieben ist, nämlich dass Basel bis 2037 klimaneutral werden muss, beziehungsweise netto null Treibhausgase ausstoßen soll. Inwiefern reiht sich jetzt Basel Circular ein in diese Strategie Basel 2037 netto null?
Dieses netto null Ziel ist de facto unsere Handlungsgrundlage. Also das ist etwas, ich erachte es als extrem positiv. Der Kanton Basel-Stadt ging da voran. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich dafür ausgesprochen für dieses Netto-Null-Ziel. Und das ist unser Fundament. Also darauf basiert ja die Klimaschutzstrategie vom Kanton Basel-Stadt. Und dort ist auch, also beim Klimaschutzaktionsplan, ist auch Basel Circular angehängt. Das heißt, es gibt uns wie eben, es ist unser Fundament, es gibt uns die Handlungsgrundlage oder die Daseinsberechtigung. Differenzieren muss man die direkten und indirekten Emissionen. Und man kann das so vergleichen, die Scope 1 und 2 Emissionen, das ist das, wo das Ziel, also das Netto-Null-Ziel von Basel sich darauf bezieht, das ist eigentlich wie, um mal zu sagen, unsere eigene Weste. Also wenn wir in Basel die Heizungen auf Fernwärme umstellen, die Busse auf elektrische Busse umstellen, dann schauen wir, dass unsere Weste einigermaßen sauber ist. Und dann haben wir diesen großen, unsichtbaren und ziemlich schweren Rucksack. Die Emissionen, die entstehen durch die Produkte, die wir importieren, eben nebst dem Stahl aus China, den ich schon erwähnt habe, die Rohstoffe für die Medikamente aus Indien. Und das ist normalerweise der große Teil und der relevante Teil. Und der Kanton ist aktuell dabei, eine Strategie auszuarbeiten für die indirekten Emissionen. Und da, ich finde, das ist extrem relevant, dass der Kanton auch bei den indirekten Emissionen noch einen Schritt vorangeht und diese Strategie ausarbeitet.
Jetzt sagt ihr, die KMUs sind eine Art Laboratorium für dieses Umdenken, für diese neuen Prozesse, für diese Zirkularität. Wie groß ist da die Bereitschaft der KMUs, da mitzumachen? Es heißt ja immer, Klimaschutzmaßnahmen kosten, sind lästig, sind arbeitsintensiv und sie behindern unsere Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Es ist wieder eine Regulierungsebene mehr.
Das Schöne bei der Kreislaufwirtschaft ist, ich finde, es hat sehr viele auch positive Konnotationen. Also wir sprechen dort von neuen oder anderen Geschäftsmodellen. Das gängigste, das man immer wieder hört, ist, anstatt dass man ein Produkt verkauft, vermietet man es. Und was man dadurch erreicht, ist, dass das Unternehmen die Verantwortung für das Produkt bei sich behält. Das heißt, das Unternehmen gibt diese Verantwortung beim Verkauf nicht ab und hat dementsprechend auch das Interesse, dass das Produkt möglichst lange vermietet werden kann. Das heißt, es werden qualitativ hochstehendere Materialien verwendet, es wird reparierbar gemacht und so weiter und so fort. Wenn ein Unternehmen irgendetwas produziert und dabei Abfall generiert, also man nennt das positiv auch Nebenströme, wenn man plötzlich diese Nebenströme nutzen kann, also beispielsweise wenn aus Soja-Tofu produziert wird, entsteht Okara. Das ist ein Nebenstrom. Und daraus kann man wieder etwas machen. Das heißt, für das Unternehmen ist es nicht mehr nur Abfall, sondern es ist plötzlich ein Wertstoff, der weiterverkauft werden kann. Und ich finde, solche Beispiele sind extrem einleuchtend und überzeugen dann auch die Leute, die primär auf wirtschaftliche Kennzahlen achten.
Und du würdest sagen, diese Bereitschaft zur Inspiration, die gibt es in Basel, auch weil die Unternehmen ja wissen, dass sie bis 2037 auf Netto Null runter müssen.
Ja, diese Bereitschaft ist vorhanden. Es gibt unterschiedliche Studien. Wir haben auch selber eine Befragung gemacht in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband. Wir haben die Mitglieder vom Gewerbeverband befragt und haben gesehen, es ist ein Thema bei den Unternehmen. Und woran wir jetzt wirklich arbeiten müssen, ist an der Umsetzung. Also es ist, wir haben gesehen, das Thema ist bekannt. Sie wissen, dass sie etwas machen sollten. Und jetzt geht es wirklich darum, wie können sie das angehen? Und deshalb arbeiten wir auch so stark mit Beispielen.
Jetzt, Basel 2037 ist schon relativ bald. Carol, du bist mitten in diesem Thema drin. Wenn ich dich jetzt zum Schluss frage, wie du das einschätzt, angesichts all dieser Kontakte, die du hast, auch zu Firmen, auch zu den Life Sciences, zu der Pharma, zu diesen globalen Unternehmen. Schafft Basel dieses Ziel Netto Null bis 2037 nach deiner Einschätzung?
Ich denke, es ist eine Herausforderung. Wenn wir aber wenn alle Unternehmen in Basel am selben Strick ziehen und in dieselbe Richtung gehen und wirklich daran arbeiten, dann ist es möglich. Und ich finde, jedes Unternehmen und auch jede Person in Basel muss sich überlegen, ich habe vorhin von diesem großen unsichtbaren Rucksack gesprochen, was will sie oder will das Unternehmen wirklich in diesen Rucksack packen? Und wichtig finde ich, dass der unnötige Ballast nicht mitgenommen wird, dass der ausgeschraubt wird und dass die richtigen und die relevanten Dinge mitgenommen werden. Und ich finde, es braucht wirklich auch ein Umdenken respektive ein Um-die-Ecke-Denken. Also dass man nicht mehr nur immer nach Schema A oder Schema B denkt und arbeitet, sondern dass man probiert, neu zu denken.
Carol Tornay sagt also, global soll gelernt werden können von Basel. Dafür setzt sich Basel Circular ein. Gleichzeitig sind aber, laut der Befragung von Basel Circular, die Mitglieder vom Gewerbeverband noch nicht so richtig angekommen in der Umsetzung. Im Moment kann man also gerade noch nicht so viel lernen.
Aber ich glaube, es ist eben genau der richtige Ansatz, dort anzusetzen, wo die größten Widerstände sind. Und die sind eben dort, wo Menschen gelernt haben, in dieser fossilen Wirtschaft voranzukommen, da ihre Gewinne zu machen und die große Mühe haben, eben sich von dieser fossilen Wirtschaft zu lösen. Und die Transformation in eine nachhaltige, klimafreundliche Wirtschaft und Gesellschaft, und ich glaube, das ist der Ansatz von Basel Circular, der beginnt eben, und ich habe schon gesagt, auf allen Ebenen. Und hier so etwas wie ein Laboratorium zu kreieren, also im Kleinen auszuprobieren, was im Größeren funktionieren könnte, finde ich schon einen sehr spannenden Ansatz. Weil je mehr Institutionen und Firmen und auch Kollektive erfahren, dass eine sorgsame, klimafreundliche und respektvolle Wirtschaftsweise möglich ist und zukunftsfähig ist, umso besser sind wir dann eben alle für die Zukunft gerüstet.
Genau, und gerade diese Vernetzung und die Erarbeitung von Best Practices, Standards und so weiter, die sind ein ganz wichtiger Teil von Transformationsprozessen, in denen Dinge, Prinzipien, Handlungsweisen aus Nischen, in denen sie entwickelt werden, in die breitere Gesellschaft getragen werden. Eben dadurch, dass sich diese Akteure in den verschiedenen Nischen organisieren und aufeinander abstimmen.
Ja, und ich glaube, da geht es darum, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, eben gerade auch in diesem politischen Klima, in dem wir heute sind, wo eben, sage ich jetzt mal, Klimapolitik und Klimakrise nicht mehr zu oberst auf der Agenda stehen, gerade auch in dieser Zeit diese Kommunikation weiterhin zu verstärken und darüber zu reden und auch offen darüber zu reden, was für Transformationsschritte es wirklich ganz konkret braucht. Also nicht zu Schweigen oder eben dieses Greenwashing zu machen, wie das Matt Bond eben angesprochen hat, sondern im Gegenteil, offensiv zu sagen, in welche Richtung es gehen muss.
Genau, ich denke, die Einigkeit besteht ja darüber, wo wir hinwollen. Also das Ziel ist in der Verfassung festgeschrieben, wie wir da hinkommen, die Mittel dazu, die sind offen. Und ich denke, Basel Circular leistet da genau mit dieser offenen Kommunikation auch einen sehr großen Beitrag dazu, die Mittel zu finden. Und das war's für dieses Mal von Treibhaus, die Episode 74 und zugleich die vierte Episode unserer siebenteiligen Basler Serie.
Bitte denkt daran, diesen Podcast herzustellen bedeutet Arbeit. Deshalb sind wir froh um eure Unterstützung. Auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch gibt es einen Knopf, der heißt Unterstützen und er führt euch direkt zu einer Bankverbindung. Und wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen, die uns bisher mit einer großzügigen Spende unterstützt haben.
Ja, ein ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Nächstes Mal setzen wir uns mit der Transformation des öffentlichen Raums in Basel auseinander. Superblocks oder Superillas, Begegnungszonen, Begrünungen. Darüber sprechen wir und fragen, wem der öffentliche Raum eigentlich gehört. Treibhaus, der Klimapodcast. Wie immer am letzten Freitag des Monats. Eine Produktion von Podcast Lab mit Oliver Christe, Samuel Schlärfli, Esther Pitsche, Lena Schubert, Anna-Ida Fierz, mit der Musik von Lukas Fretz und mit mir, Lilla Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf www.podcastlab.ch. Und immer am dritten Wochenende des Monats sind wir on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch. Und auf unserer Webseite könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu sein, was sich bei Treibhaus, dem Klimapodcast, tut.